Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Tag 5 im Nahostkrieg. Das iranische Militär hat eine neue Angriffswelle gegen Israel gestartet. Mit Drohnen zielt das Land auch wieder auf US-Einrichtungen in den Golfstaaten. Israel geht inzwischen mit Bodentruppen gegen die Hisbollah im Libanon vor. Zum ersten Mal haben NATO-Flugabwehrsysteme eine iranische Rakete abgefangen. Sie hatte sich der Türkei genähert und wurde über dem östlichen Mittelmeer zerstört.
Ein Kran zieht Raketentrümmer im Süden der Türkei aus dem Wasser. Die NATO in Aufruhr, die Türkei ein Bündnismitglied, in dem auch US-Luftstreitkräfte stationiert sind. Aus dem türkischen Außenministerium hieß es zunächst, die Rakete sollte Zypern treffen und sei vom Kurs abgekommen. Im Iran gehen massive Angriffe auf verschiedene Großstädte weiter. Die USA geben an, bislang fast 2000 Ziele im Land getroffen zu haben, darunter auch Abschussvorrichtungen. Vor der Südküste Sri Lankas hat zudem ein U-Boot der USA mit einem Torpedo ein iranisches Kriegsschiff versenkt. Aus Sri Lanka heißt es, es wurden mehr als 80 Tote aus dem Wasser geborgen. 32 Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein amerikanisches U-Boot versenkte ein iranisches Kriegsschiff, das sich in internationalen Gewässern in Sicherheit wähnte. Stattdessen wurde es von einem Torpedo versenkt, ein stiller Tod, die erste Versenkung eines feindlichen Schiffes durch ein Torpedo seit dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem heftigen Beschuss in den vergangenen Tagen wird auch Israel heute weiter von iranischen Raketen angegriffen und auch die Hisbollah feuert weiter vor allem Drohnen auf den Norden Israels. Im Nachbarland Libanon wieder Rauch über Beirut. Zum ersten Mal greift Israel auch Ziele außerhalb der von der Hisbollah kontrollierten südlichen Vororte aus der Luft an. In Hasmir, einem christlich geprägten Stadtteil, wird ein Hotel getroffen. Libanesische Behörden melden bislang mehr als 70 Tote und mehr als 400 Verletzte durch die Angriffe in vielen Teilen des Landes. Zehntausende sind bereits Vertriebene im eigenen Land. Aus Schulen sind Notunterkünfte geworden. Die Menschen sind kriegsmüde. Ich vermisse am meisten Sicherheit, unsere tägliche Routine, das normale Leben. Es ist diesmal schlimmer als das letzte Mal. Das Leid wiederholt sich und all unsere Probleme. Die israelische Armee rückt im Süden des Libanon weiter mit Bodentruppen vor, ruft 250.000 Menschen auf, ihre Häuser zu verlassen.
Ja, und ich spreche jetzt mit Katharina Willinger. Sie ist im Osten der Türkei in Kapköy. Was wissen Sie über die abgefangene Rakete des Iran, die ja in Richtung des NATO-Mitglieds Türkei unterwegs war?
Also aus dem türkischen Verteidigungsministerium hieß es, dass diese Rakete noch über irakischen Luftraum, aber sehr nah an der türkischen Grenze abgefangen wurde von den Luftabwehrsystemen der NATO. Es sei niemand verletzt worden, als Trümmerteile der Abfangrakete auf türkischem Gebiet gelandet sind. Die Türkei hat ja zunächst gesagt, das sei ein Irrläufer gewesen, der eigentlich Richtung Zypern unterwegs gewesen sei. Die NATO geht allerdings mittlerweile davon aus, dass es der Türkei gegolten habe. Das könnte möglicherweise, das ist Spekulation, sich gegen die NATO-Basis in der Türkei gerichtet haben, wo auch die US-Amerikaner Logistik und auch Kampfflugzeuge stehen haben. Jedenfalls hat Ankara inzwischen den iranischen Botschafter einbestellt und auch Staatspräsident Erdogan hat sich geäußert. Dahingehend, wenn sowas noch einmal vorkomme, dann würde man entsprechend reagieren.
Katharina Willinger in Kapköy, vielen Dank. Der Krieg gegen Iran schürt auch die Sorge vor Terroranschlägen. Bundesinnenminister Dobrindt sagte heute, es gebe keine konkreten Gefährdungssituationen. Vor US-amerikanischen, israelischen und jüdischen Einrichtungen sei jetzt aber mehr Polizei im Einsatz. Im Bundestag betonte Verteidigungsminister Pistorius, Deutschland werde sich nicht an diesem Krieg beteiligen. Zuvor hatte das Kabinett beraten.
Kabinettssitzung. Der Besuch von Bundeskanzler Merz in den USA hallt nach. Auch weil er Präsident Trumps Kritik an Spanien nicht öffentlich widersprochen hat. Merz' Amtskollege, Regierungschef Sanchez, hatte völkerrechtliche Zweifel am Angriff auf den Iran geäußert. Unterstützung für Spanien stattdessen vom deutschen Außenminister.
Wir stehen in der Europäischen Union zusammen. Und das gilt auch für Spanien.
Der Krieg im Iran, eine Herausforderung für die Bundesregierung. Eine Aktuelle Stunde von Union und SPD beantragt zur Positionsbestimmung. Verteidigungsminister Pistorius versichert:
Deutschland ist nicht Kriegspartei. Die deutsche Bundeswehr wird sich an diesem Krieg nicht beteiligen, meine Damen und Herren. Deutschland wird alles daran setzen, zur Deeskalation beizutragen und eine weitere Ausbreitung von Gewalt einzudämmen.
Offen bleibt, wie das geschehen soll. Deutliche Kritik kommt von der Opposition, vor allem an Kanzler Merz.
Sie sitzen bei Trump und sitzen lächelnd da, der die Welt in Flammen sehen will. Machen Sie es wie Pedro Sanchez, machen Sie mal den Rücken gerade, stehen Sie für das Völkerrecht ein.
Die AfD fordert eine andere Energiepolitik wegen der durch den Krieg gestiegenen Preise.
So viele Kohlekraftwerke wie möglich wieder ans Netz, und zwar jetzt erst recht. Zurück zur Kernkraft, jetzt erst recht.
Der grüne Politiker Nuripur, der im Iran geboren ist, hofft dagegen auf Freiheit für die Menschen im Iran.
Das Regime hat das Vertrauen längst verloren. Möge die Freiheit bald kommen. Rusa Azadin Azdikast. Herzlichen Dank.
Doch Pläne für den Tag danach hat bislang niemand.
Die Bundesregierung will derzeit nicht in den Markt eingreifen, um für niedrigere Spritpreise zu sorgen. Diese seien zwar deutlich gestiegen, das könne sich aber schnell wieder ändern, sagte Regierungssprecher Cornelius. Die Fraktionen von Union und SPD haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Sie soll die Preisentwicklung beobachten und Handlungsmöglichkeiten prüfen. Heizöl, Gas und Benzin sind wegen des Krieges in Nahost sehr viel teurer geworden. Und wir schalten nach Dubai zu Anna Osius. Hohe Spritpreise in Deutschland. Haben die Golfstaaten denn die Förderung von Erdöl und Erdgas inzwischen wieder vollständig aufgenommen?
Nein, in Saudi-Arabien gab es heute erneut einen Angriff auf die wichtigste Ölraffinerie des Landes. Und Katar erklärte die sogenannte Force Majeure, also höhere Gewalt, weil es seine Gaslieferverträge nicht einhalten kann. Insgesamt ist die Öl- und Gasförderung, die Exporte aus der Golfregion, weitgehend zum Erliegen gekommen. Und das wirkt sich natürlich auf den Weltmarkt aus und auch auf die Benzinpreise in Deutschland. Saudi-Arabien überlegt nun, Öl über den Landweg via Pipeline bis zum Roten Meer zu bringen und dann dort zu verschiffen. Aber da besteht die große Gefahr, dass die mit dem Iran verbündete Houthi-Miliz im Jemen dann genau diesen Hafen angreifen könnte. Andere Staaten wie Kuwait oder Irak können ihr Öl nicht mehr durch die Straße von Hormuz exportieren, weil es einfach zu gefährlich ist. Da überlegt US-Präsident Trump nun, die Schiffe militärisch eskortieren zu lassen, um dieses wirtschaftliche Desaster bald zu beenden.
Anna Osius in Dubai, vielen Dank. Die hohen Benzinpreise sind auch Thema in einem Brennpunkt zum Krieg in Nahost, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Die EU-Kommission will, dass bei öffentlichen Aufträgen in wichtigen Bereichen künftig Made in Europe zur Bedingung gemacht wird. Sie legte heute einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vor. Damit er in Kraft tritt, müssen die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament zustimmen. Dort gibt es aber Diskussionen darüber, was als europäisch gelten soll. Die Kommission will auch Nicht-EU-Staaten einbeziehen, mit denen es Vereinbarungen wie etwa Freihandelsabkommen gibt.
Damit mehr E-Autos verkauft werden, bieten manche Regierungen Förderprämien an. Doch wem nutzt das am Ende? Möglichst Unternehmen und Zulieferern aus Europa, fordert die EU-Kommission. Mehr Aufträge für heimische Batteriehersteller gleich weniger Abhängigkeit beispielsweise von China. Wir müssen unsere strategischen Sektoren in Europa unterstützen. Ohne eine starke industrielle Basis kein europäisches soziales Modell, keine Klimatransformation und auch keine strategische Unabhängigkeit. Immer dann, wenn europäisches Geld eingesetzt wird, durch staatliche Aufträge oder Förderprogramme, soll für einen größeren Anteil der Produkte gelten, Made in Europe. Das EU-Gesetz gilt nur für ausgewählte Bereiche, zum Beispiel für E-Autos, Photovoltaikanlagen oder Baustoffe wie Zement. Allerdings, und das klingt erst einmal verwirrend, das Kriterium hergestellt in Europa kann auch für Produkte aus Südkorea oder Kanada gelten. wenn diese Länder europäischen Herstellern den gleichen Zugang lassen. Kritik von den Grünen, gutes Vorhaben, aber die Aufträge sollten doch Arbeitsplätze in Europa schaffen.
Wenn das jetzt so weit gefasst ist, dass die halbe Welt Teil von Made in Europe ist, dass die USA Teil davon ist, dass die Türkei, dass Mexiko Teil davon ist, dann funktioniert dieses Gesetz nicht mehr, dann wird es zum Papiertiger.
Der Vorschlag der EU-Kommission wurde mehrfach verschoben. Jetzt geht er zur Beratung an EU-Parlament und Mitgliedstaaten. Die europäische Industrie stärken gegen teils unfaire Konkurrenz aus China. Für diese Grundidee gibt es viel Zustimmung, doch die konkrete Umsetzung stößt auf massive Kritik. Auch von Wirtschaftsverbänden aus Deutschland, die befürchten, dass das komplexe Regelwerk viel neue Bürokratie schafft.
Nach dem Scheitern der Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg hat das neue Regierungsbündnis aus SPD und CDU heute seinen Koalitionsvertrag vorgestellt. Die beiden Landesvorsitzenden Woidke und Rethmann betonten, sie wollten das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. Angesichts eines Haushaltsloches von 6 Milliarden Euro kündigten sie zugleich einen harten Sparkurs an. Priorität bei den Ausgaben sollen Bildung, Finanzverwaltung, Polizei und Justiz haben. Die neue Koalition sieht die größte Aufgabe darin, Demokratie und Freiheit gegen Extremisten zu schützen. Nach der Berlinale war wegen israelfeindlicher Äußerungen von Künstlern viel über die Chefin Tricia Tuttle diskutiert worden. Jetzt ist klar, Tuttle bleibt im Amt. Das hat Kulturstaatsminister Weimer heute nach einer weiteren Sitzung des Aufsichtsrates bestätigt. Sie bekommt für ihre Arbeit aber Vorgaben. Künftig soll ihr ein beratendes Forum zur Seite gestellt werden und es wird ein Verhaltenskodex bei der Berlinale eingeführt. ARD und ZDF haben bekannt gegeben, wie sie die Vorgaben der Bundesländer im Reformstaatsvertrag erfüllen wollen. Sie bündeln ihre Angebote und stellen drei Sender ein. ARD Alpha, One und Tagesschau 24 werden zum Jahresende abgeschaltet. Die Kanäle Neo und Info werden vom nächsten Jahr an gemeinsam geführt, ebenso wie jetzt schon der Sender Phoenix. Er wird umgebaut zum gemeinsamen Informationsangebot.
ARD und ZDF arbeiten künftig enger zusammen und bündeln ihre Arbeitskraft mit Blick auf die jüngeren Zielgruppen. Die Ausrichtung des Senders Phoenix wird geschärft. Mehr Tagesgeschehen, mehr Live-Berichterstattung, weniger Dokumentationen und Reportagen. Nur ein Beispiel für die neue Zusammenarbeit.
Wir setzen nicht nur die im Reformstaatsvertrag verankerten Vorgaben der Politik um, sondern gehen auch einen Schritt weiter. Wir stellen die Weichen für die Zukunft. Und die liegt ganz klar im Digitalen. Da geht die Mediennutzung hin. Unsere gemeinsamen digitalen Angebote wie Funk oder Kika zeigen, wie erfolgreich ARD und ZDF sein können.
Mit Neo und Info betreibt man künftig gemeinsam Angebote für junge Erwachsene und mit Dokumentationen. Beide Kanäle bekommen den Zusatz von ARD und ZDF. Die linearen Kanäle ARD Alpha, One und Tagesschau 24 werden zum Jahresende abgeschaltet.
Wir reduzieren die Anzahl der TV-Kanäle und setzen damit konsequent die Vorgaben der Rundfunkpolitik um. Gleichzeitig stärken wir die zentralen Programmmarken, die erfolgreichen Marken der Partner- und Digitalkanäle und sind damit bestens vorbereitet fürs digitale Zeitalter wie auch fürs Streaming-Netzwerk.
Eine erste Reaktion aus der Politik.
Ich begrüße die Entscheidung der Anstalten ARD und ZDF. Das ist ein mutiger, aber auch ein notwendiger Schritt zur Reform des öffentlich-rechtlichen Angebots. Es geht in die richtige Richtung.
Die neuen gemeinsamen Kanäle sollen zum 1. Januar 2027 an den Start gehen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 5. März.
Hoher Luftdruck sorgt weiter für klare, teilweise frostige Nächte sowie sonnige und sehr milde Tage. Und auch heute Nacht gibt's meist nur ein paar lockere Wolken, die Mond und Sterne kaum trüben. Später bilden sich wieder regionale Nebelfelder, die sich teilweise bis zum Mittag halten können. Abseits des Nebels und nach dessen Auflösung erwartet uns aber wieder viel Sonnenschein. Heute Nacht im Osten leichter bis mäßiger Frost Richtung Westen dagegen 8 bis 2 Grad. Dort morgen um 20 Grad, an der Ostsee deutlich kühler bei unter 10 Grad. Ab Freitag erreicht uns aus Nordafrika Sahara-Staub, der vor allem in den westlichen Landesteilen die Sonne trüben kann. Meist sonnig und sehr mild auch am Wochenende. Samstag sind allerdings im Norden, Sonntag dann im Südwesten dichtere Wolken und einzelne Schauer möglich.